Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Einfach Ungesund, unserem Podcast. Heute haben wir mal wieder einen ganz besonderen Gast, Dr. Songmin Pyo. Du bist pharmazeutische Technologin und hast einen sehr bunten Lebenslauf und bist jetzt in einem Bereich gelandet, bei dem ich mich frage, warum braucht man dort ein Pharmaziestudium? Aber genau diese Fragen werden wir gleich besprechen. Und zunächst einmal die Frage an dich, wer bist du und was machst du?
Ja, herzlichen Dank für die Frage und für die Einleitung. Songmin ist der Vorname, Pyo ist der Nachname. Das sage ich immer gerne dazu, weil es doch ein sehr exotischer Name ist, ursprünglich aus Korea. Und ja, ich bin pharmazeutische Technologin, korrekt ausgedrückt, auch Apothekerin. Und entsprechend dessen sehr vielseitig. Und was war deine Frage nochmal?
Warum braucht man eine Apothekerausbildung oder ein so aufwendiges Studium, um in dem Bereich Nahrungsergänzungsmittel zu arbeiten? Wenn ich an Apotheker denke oder an Pharmazeuten und noch mehr an pharmazeutische Technologen, wo du mir noch mal einmal helfen müsstest, was das bedeutet und was man als pharmazeutische Technologin überhaupt macht, dann denke ich eigentlich eher an Apotheke, Medikamente und sehe da oft einen Konflikt zwischen dem, was die Schulmedizin mit Wirkstoffen macht und dem, was die Nahrungsergänzungsmittelindustrie treibt.
Verstehe. Also ich glaube, eigentlich bräuchte man viel mehr Pharmazeuten in diesem Bereich, ne? Weil letzten Endes als Pharmazeut greifst du erst dann ins Geschehen ein, wenn jemand schon krank zu dir kommt. Zwar entwickeln wir viele tolle Produkte, um den Leuten zu helfen, aber letztendlich stellt sich für mich immer die Frage, kann man die Leute nicht wesentlich früher abholen? Nicht erst, wenn sie krank sind und ich als Pharmazeut und Apotheker da sein kann, sondern eigentlich schon einen Schritt davor, ne? Bedeutet, bevor sie überhaupt krank werden, zu intervenieren, indem man sie unterstützt in der gesunden Ernährung.
Das passt perfekt zu unserem Motto unserer Podcast-Serie. Das ist nämlich, wir leben eigentlich in einer Welt, für die wir nicht geschaffen wurden. Also wir wurden eigentlich mal für eine Welt geschaffen, in der wir ganz viel Sonnenlicht bekommen, einen tollen Vitamin-D-Spiegel über die Haut produzieren können, die Nahrung auch perfekt auf unseren Körper abgestimmt ist oder unser Körper eigentlich auf die Nährstoffe abgestimmt ist, die wir in unserem näheren Umkreis finden und ganz viele Schritte gehen. Und so sind wir eigentlich gesund geblieben. Jetzt leben wir in einer ganz anderen Welt,
sogar sagen, dass wir die Umgebung so gestalten, dass sie ungesünder wird. So könnte man das auch ausdrücken.
Ja, das kommt noch dazu.
Genau, zum einen leben wir länger, als wir eigentlich ursprünglich geplant worden sind. Das bedeutet, das Durchschnittsalter sollte eigentlich 40 nicht überschreiten. Jetzt leben ja die meisten doppelt so lange. Also muss das System ja ganz anders agieren, als es vorher angedacht war. Das ist das eine.
Wir haben die Evolution schon überlistet.
So ein bisschen, aber da wollten wir ja so oder so ein bisschen über Longevity sprechen. Das geht ja in die Richtung, richtig?
Ja.
Und das andere ist, ja, wir gestalten unsere Umgebung so, wie sie uns gefällt. Und nur weil es uns gefällt, heißt es nicht, dass es gut für unsere Gesundheit ist, um ehrlich zu sein. Bedeutet, ja, wenn wir mal direkt in Nahrungsmittel einspringen würden, ich liebe das Beispiel von einem Apfel. An apple a day keeps the doctor away. Wie oft ich das schon gehört habe, Olaf. Und da stellt sich mir die Frage, ich esse einen Apfel und bin trotzdem krank, ne? Wo kommt das denn jetzt her? Und das Interessante ist, wenn man sich mal die Gehälter vom Apfel von den Wildsorten sich anguckt, zu dem, die in dem Markt verfügbar sind. Im Markt, wir lieben es süß und wenig sauer, bedeutet der Zuckergehalt ist um das Doppelte angestiegen, wohingegen das Saure, also der Vitamin-C-Gehalt, was eigentlich das Gesunde am Apfel ist, um die Hälfte gesunken ist. Bedeutet, auch wir sorgen aktiv dafür, dass wir eigentlich in einer ungesunden Welt aufwachsen. Ja. Obwohl wir das möchten, dass wir gesunde Nahrungsmittel haben.
Finde ich ein super Beispiel. Und mir fällt zudem noch ein anderes Beispiel ein, was mit dem Vitamin-D-Spiegel zusammenhängt. Denn wenn häufig kommen Menschen zu uns, die machen einen Test oder fragen uns, bevor sie einen Test machen, warum ist denn eigentlich Supplementierung so wichtig? Und am Anfang haben wir auch immer versucht, eine Empfehlung zu geben, das über ein normales, natürliches Verhalten auszugleichen. Aber wenn ich jetzt heute jemandem sage, geh 8 Stunden in die Sonne, dann mit dem Ozonloch kann ich das eigentlich gar nicht guten Gewissens machen, denn das Risiko, Hautkrebs zu entwickeln, ist viel zu hoch.
Ja.
Und deswegen ist diese dieses Normale oder dieses Verhalten vielleicht gar nicht mehr möglich, um diese Nährstoffe zu bekommen, die wir eigentlich gebraucht haben.
Absolut, das meinte ich mit, wir leben vielleicht zu lang. Denn Krebsentwicklung ist ja auch im fortschreitenden Alter erhöht. Das hatte man früher nicht. Bedeutet, man konnte eigentlich 8 Stunden am Tag in die Sonne gehen, hatte dann zwar immer noch das gleiche Hautrisiko, durch das kürzere Alter und die Lebensspanne hat sich das aber nicht so stark ausgewirkt wie heute. Bedeutet heute, da wir wissen, dass wir über 80 werden, würden wir die Sonne partout meiden, weil es ein Effekt ist, das langzeittechnisch sichtbar wird und dann versuchen, über andere Wege das Vitamin D zu generieren. Sei es durch Einnahmen oder so durch sonstige andere Aktivitäten.
Absolut, stimme ich voll und ganz zu. Aber ich komme nochmal auf meine Eingangsfrage zurück.
Ja, da waren so viele Fragen.
Was macht eine pharmazeutische Technologin?
Also, eine pharmazeutische Technologin, das lässt sich gar nicht so leicht erklären, würde ich aber versuchen, wenn ihr in der Apotheke steht und ihr habt ganz viele Aspirine und die sehen alle anders aus, es ist aber der gleiche Wirkstoff, fragt ihr euch doch bestimmt auch, was ist denn da los? Und das ist genau das, was die Technologen machen. In Aspirin ist Acetylsalicylsäure, also ein Wirkstoff drin. Den kann ich als pharmazeutische Technologin so formulieren, dass sie gegen Kopfschmerzen hilft. Ich kann sie aber auch so formulieren, dass sie gegen Akne hilft. Ich kann sie so formulieren, dass sie gegen Warzen hilft. Ich kann sie aber auch als Technologin so formulieren, dass sie gegen Bluthochdruck eingenommen werden kann.
Was bedeutet denn formulieren in diesem Zusammenhang? Mhm.
Formulieren, das habt ihr sicherlich schon mal gesehen. Der gleiche Arzneistoff kann als Saft gegeben werden, als Tablette, als sonstige Substanzen, als Pflaster. Und auch bei den Tabletten ist es ja unterschiedlich. Es gibt schnell freisetzende Tabletten oder langsam freisetzende Tabletten. Letzten Endes sorgen wir als pharmazeutische Technologen dafür, dass der Wirkstoff zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Menge an dem richtigen Wirkort des Körpers kommt. Also könnte man auch sagen, ich bin so derjenige, der das Taxi baut für die Wirkstoffe im Körper. Ich sorge also einfach dafür, dass die Wirkung, die man mit dem Wirkstoff selber erzielen will, wirklich erreicht wird. Und alles außerhalb des Wirkstoffes kommt dann von einem pharmazeutischen Technologen. Alles drumherum.
Und wie kommt es jetzt, dass du als pharmazeutische Technologin, wo es doch eigentlich um solche Hightech-Produkte wie Medikamente und Wirkstoffentwicklung geht, dich in dem Bereich der Nahrungsergänzungsmittel aufhältst?
Wir hatten ja davor schon gesprochen, dass Nahrungsergänzungsmittel per se eine gute Idee sind in der Umgebung, die wir leben. Allerdings sind die Nahrungsergänzungsmittel, die normalerweise auf dem Markt verfügbar sind, wenn man sich sie genau anschaut, nicht verfügbar für den Körper. Es ist so formuliert, dass sie keine Taxen haben, also dass der Wirkstoff gar nicht vom Körper aufgenommen werden kann. Und das ist natürlich eine Challenge, das mich ein bisschen gekitzelt hat. Das passt wunderbar zu meinem Background als Technologin. Kann ich also was basteln, sodass der Wirkstoff letzten Endes auch dem Körper zugutekommt. Denn einnehmen, Olaf, ist nicht das Gleiche wie aufnehmen. Nur weil du etwas durch den Mund einnimmst, heißt es nicht, dass der Körper es auch wirklich aufnimmt. Und genau diese Differenz versuchen die Technologen zu verbessern. Und das zählt nicht nur bei Arzneimitteln, sondern auch tatsächlich bei Nahrungsergänzungsmitteln.
Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum wir da im Hintergrund ein paar Maschinen sehen, Geräte sehen.
Ja, das ist unser anwendungstechnischer Bereich. Hier gucken wir die ersten Prototypen uns an, schauen, wie sie sich verhalten. Und hinten siehst du einen ganz kleinen Baby-Hochdruck-Homogenisator. Wir sind nämlich sehr viel unterwegs in der Liposomtechnologie sowie auch Nanotechnologie. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, diese zu produzieren. Wir haben uns für die Hochdruck-Homogenisation entschieden. Das Ding, was du da so im Hintergrund siehst, Olaf, das hat unglaublich viel Kraft. Hochdruck, jeder kennt seinen Autoreifen mit 3 bis 4 Bar maximal. Dieses Maschinchen erzeugt 1200 Bar und reißt dir sozusagen die Nährstoffe so runter in Nanometerbereiche, dass der Körper sie super aufnehmen kann.
Jetzt hast du eben von wir gesprochen. Wer ist denn wir?
Wir sind das Team von Pure Science, so wie ich auch dahin gehöre. Und wir sind super bunt. Alle verbindet, dass wir die Welt ein Stück weit gesünder machen wollen mit unseren Kenntnissen. Und bunt bedeutet für mich, wir sind alle im naturwissenschaftlichen Bereich unterwegs, aber aus anderen Disziplinen. Wir haben Neurowissenschaftlerinnen dabei, wir haben eine Pharmazeutin mit dabei, einen Chemieingenieur haben wir mit dabei, ne, und auch eine Diplom-Chemikerin. Auch Biologen sind mit dabei. Also unser Team ist sehr, sehr bunt und sehr wissenschaftlich angehaucht, weil wir uns gesagt haben, dass wir wirklich Nahrungsergänzungsmittel herstellen und produzieren wollen, die dann auch eine Wirkung entfalten.
Und das macht ihr, indem ihr die Wirkstoffe auseinanderreißt. Habe ich das richtig verstanden? Wie kriegt man diese Bioverfügbarkeit erhöht, indem man die Wirkstoffe auseinanderreißt?
Ja, also da sollte man vielleicht zuerst anfangen damit, wieso denn eigentlich einige Sachen nicht bioverfügbar sind, oder? Es ist so, dass der Körper tatsächlich unglaublich schlau ist und manchmal ist er zu schlau und steht sich im Weg. Es sind einige Stoffe, die er halt nicht kennt, der Körper selbst. Und natürlich kann er nicht unterscheiden, ob dieser unbekannte Stoff toxisch ist oder gesund. Bedeutet, alles, was ihm unbekannt ist, versucht er zu inaktivieren und auszuscheiden. Das nennt man letzten Endes den First-Pass-Effekt oder auch die Leberpassage. Und wir wissen ja, dass die Leber letzten Endes uns sauber hält. Und genau diese Funktion macht ja auch leider bei guten Stoffen. Und da versuchen wir ein bisschen im System zu tricksen, sodass die Leber umgangen wird.
Und für welche Stoffe ist das besonders relevant? Hast du da ein konkretes Beispiel?
Ja, wir haben verschiedene Beispiele, wie die Technologie helfen kann. Und zwar gibt es schwerlösliche Wirkstoffe. Die schwerlöslichen Wirkstoffe haben als Beispiel, Marmor kennt ihr sicherlich, ne? Venus von Milo zum
Marmor,
Beispiel.
Du meinst den Stein Marmor?
Genau. Ja. Und viele Wirkstoffe sind schlechter löslich, als so ein Stück Marmor es ist. Und wenn du dir vorstellst, ich gebe dir dann ein Löffelchen Marmorstaub, glaube ich nicht, dass du das aufnimmst, sondern dass
ich hoffe auch nicht, dass ich das aufnehme.
Genau. Und stell dir vor, viele Wirkstoffe, insbesondere die natürlichen Wirkstoffe, sind sehr, sehr schwer löslich. Dazu zählen die ganzen Flavonoide, Hesperidin, Rutin, ne? Und Kurkumin. Diese Sachen, die halt schlecht löslich sind,
und
die kannst du doch.
Wenn es schlecht löslich ist, also ich glaube, Resveratrol ist einer dieser Wirkstoffe.
Genau. Mhm.
Was bedeutet das, wenn es schlecht löslich ist? Also kann man das irgendwie quantifizieren?
Du meinst die Löslichkeit selber angeben?
Ja,
im Wasser?
Also genau. Ich möchte ja, dass das Resveratrol irgendwie ins Blut kommt. Ja. Und was bedeutet schlecht löslich und was bedeutet gut löslich? Also von einem Milligramm Resveratrol.
Also die Löslichkeit beträgt, jetzt muss ich genau mitzählen, 0,0001% in Massen. Also ein Hauch von nichts. Wie gesagt, ein Marmorblock ist auch nicht löslich. Ne? Das bedeutet, wir befinden uns im Bereich, wenn es halbwegs löslich ist, 0,01% bis zu sogar 0,0001%. Genau, 4 Stellen nach dem Komma. Mhm. Also das ist dann wirklich schlecht, schlecht löslich. Und das siehst du auch. Entweder setzt sich der Wirkstoff, wenn du das in Wasser einrührst, unten ab oder schwimmt oben auf. Und viele Produkte tun es. Ich glaube, jeder, der Nahrungsergänzungsmittel genommen hat, ein Pulver bekommen hat und daraus einen Shake machen soll, kennt das. Entweder rahmt es oben auf, komplett als Block, und man versucht es zu schütteln. Und bevor es sich wieder trennt, versucht man das gleich zu trinken. Also das ist schlecht löslich. Und genau diese Formulierungen versuchen wir zu verbessern.
Und wenn, wie jetzt, das heißt, im Hochdruck-Homogenisator, der im Hintergrund steht, wie würde das für jetzt Resveratrol zum Beispiel aussehen? Also es wird dort unter Druck zerrissen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Und, wenn man das einfach ausdrückt, ist es der Fall. Es handelt sich um einen Kolbe-Spalt-Homogenisator. Und bitte unterbrich mich, wenn es zu technisch wird. Aber der Spalt wird so weit verengt, dass es mit Druck durch diesen Spalt gepresst wird. Und dann hört auf einmal der Spalt auf, so eng zu sein, sondern ist eine sehr freie Fläche. Es kommt zu einer Dekompression und zu einer Implosion tatsächlich. Und diese Implosion in dem Gerät sorgt dafür, dass dann letzten Endes die Teilchen zerkleinert werden. Es hat aber auch noch andere Mechanismen. Eine Prallwirkung und dann die kleine Implosion hinterher.
Und wenn ich dann so einen sehr fein verkleinerten Resveratrol-Wirkstoff habe, inwiefern hilft mir das dann dabei, die Wirksamkeit von diesem Wirkstoff zu verbessern?
Also stell dir vor, du hast jetzt einen Stoff, den schluckst du. Und wie wird der aufgenommen? Indem er genug Zeit haben muss, durch die Darmmembran zu penetrieren, richtig?
Also
Damit er
erstmal durch,
sozusagen.
also ich nehme ihn über den Mund auf und dann durch den Magen in den Dünndarm.
Genau, als Beispiel. Also du brauchst immer eine gewisse Kontaktzeit zu einer Oberfläche. Und mein Lieblingsbeispiel, wenn ich mit den Studenten darüber philosophiere, wie klebrig das eigentlich wird, wenn es klein
Ja.
ist. Denn darum geht es ja. Umso klebriger, desto länger haftet es, desto mehr Zeit hat es, aufgenommen zu werden. Das nennt sich Verweildauer. Und ja, stell dir vor, du hast einfach mal Zucker auf ein Gebäck. Du weißt, du hast den Zucker überall, aber nicht in deinem Mund, weil es alles wieder runterbröselt. Es haftet halt nicht gut, ne? Aber wenn du Dresdner Kirschstollen hast, da hast du 1 Zentimeter dick deine Puderzuckerschicht und die haftet Bombe auf dein Gebäck.
Ja,
Und das ist
das
sozusagen
habe ich
der
schon
Vergleich.
ausprobiert.
Ja, sehr gut. Und zwar zwischen Zucker und Puderzucker. Und bei uns haben wir aber mit Mikrometer und Nanometer eine noch größere Skalierung. Stell dir vor, der normale Wirkstoff, den wir verarbeiten, den man so auch vorfinden würde in einem anderen Präparat, wäre von dem Durchmesser so groß wie die Kugel vom Berliner Fernsehturm. So ungefähr, ne? Und das Verhältnis zu dem, was wir herstellen, ist dann eine handelsübliche kleine Glasmummel.
Okay, das
Also
heißt
das ist das
also, wenn
Verhältnis.
ich normalerweise Resveratrol zu mir nehme, dann ist, hat das im Verhältnis die Größe des der Fernsehturmkugel
Exakt.
und mit eurer Technologie verkleinert ihr das auf eine Murmel und
Genau.
dadurch bleibt es dann an der Dünndarmschleimhaut besser haften,
Beispielsweise ja.
wodurch ich dann quasi die Kontaktzeit verlängere und dann eine höhere Chance habe, dass mehr von dem Resveratrol durch die Schleimhaut diffundiert.
Genau, als Beispiel. Das ist das eine. Das andere ist, es fängt ja schon damit an, dass wenn du es nanonisierst, die Löslichkeit sich ändert. Da werden jetzt alle, die Physik studiert haben, mich ganz böse angucken. Aber lass mich das mal kurz erklären, weil die Löslichkeit selber ist ja in der Physik eine Kenngröße, die sich nicht ändert. Sie ist stoffspezifisch. Was man aber in den letzten Jahren entdeckt hat, ist, dass die Oberflächenkrümmung eines Stoffes doch dafür sorgt, dass der Lösedruck höher wird. Bedeutet, die technische Löslichkeit ändert sich nicht, um alle Physiker zu beruhigen. Allerdings die absolute Löslichkeit letzten Endes in der Formulierung ändert sich schon. Sie wird besser. Das bedeutet per se, dass du mehr gelöst hast, was besser aufgenommen wird. Und das andere, Nanoprodukte gehen die kurze Kurvatur des Magens. Jetzt sind wir bei den Biologen angelangt. Das ist auch das Tolle, Olaf, wenn du Pharmazie studierst, kannst du alles und nichts. Du hast nämlich die Vorlesungen mit Chemikern in den ersten 2 Semestern, dann
Also
mit
bei den
Mathematikern.
physikalischen Themen bin ich gerade eben ausgestiegen. Von
Oh, okay.
daher alles und nichts kann ich so nicht unterschreiben. Zumindest ein sehr fundiertes Physikwissen scheint mir da gelehrt zu werden.
Ja, ist ganz lustig. Ist halt ein sehr buntes Studium, ne? Wir haben es auch mit Biologen, ein halbes Semester mit Medizinern. Also von daher kriegst du alles mit. Aber ja, die kurze Kurvatur des Magens. Der Magen, wenn ihr euch den mal anguckt, dann gibt es eine kurze Seite, das ist die linke, meistens links dargestellt, und die rechte, das ist so ein Bauch, ne? Und Essen und größere Partikel halten sich in der langen Kurvatur auf, also auf der rechten Seite vom Bauch. Und da ist die Verweildauer 20, 30, wenn nicht sogar noch längere Minuten lang. Wenn du also was Schnellwirksames hast oder haben möchtest, musst du dafür sorgen, dass deine Partikel so klein sind, dass sie über die kurze Kurvatur aufgenommen werden. Also, dass sie einfach straightforward vom Magen in den Darm kommen,
Also
ohne
da,
Verzögerung.
gar nicht über den, also doch
Es wird
schon
nicht
über den
verdaut.
Darm. Ja, okay.
Genau. Und das tun Nanopartikel. Die sind so klein, dass sie dann über die kurze Kurvatur laufen und wie Flüssigkeiten behandelt werden. Bedeutet, du hast damit auch letzten Endes eine schnellere Wirkung, wenn du das einnimmst. Also das sind schon mal 2 Vorteile, ne? Das eine ist, du kannst es einnehmen über die kurze Kurvatur. Es ist also völlig unabhängig davon, wie voll dein Magen ist, wann es wirkt. Und das andere ist die Haftung. Also wenn es deinem Magen mal angekommen ist, dann muss es ja irgendwie auch haften, um dann in die Haut zu diffundieren. Und die Adhäsion mit den Dresdner Kirschstollen haben wir ja schon besprochen, ist auch ein gewisser Vorteil für diese Formulierungstechnologie.
Das heißt also, wenn ich das, ich nehme das Resveratrol wieder als Beispiel, ich zerkleinere es auf eine Nanopartikelgröße. Dadurch hat das einen schnelleren Durchgang durch den Magen, haftet besser an der Schleimhaut des Dünndarms und wird dann besser aufgenommen.
Genau. Und je nach Wirkstoff ist der Faktor, wie viel besser es aufgenommen wird, unterschiedlich. Das hat zum einen was damit zu tun, dass ja die Bioverfügbarkeit als Faktor angegeben wird. Wenn du also einen sehr schlechten Ausgangspunkt hast, hast du einen sehr hohen Faktor, obwohl es absolut vielleicht gar nicht so hoch gesteigert wird. Ist also ein bisschen fälschlich, aber man spricht in der Literatur von einer 16-fach höheren Bioverfügbarkeit für bestimmte Stoffe,
Also,
für
da wenn
andere
ich
sogar 30.
die gleiche Menge Resveratrol, das messe ich dann im Blut
Wie
und
viel
dann,
ankommt.
okay, und dann messe ich, wenn ich die gleiche Menge Resveratrol auf die konventionelle Art zu mir nehme im Vergleich zu nanoisiert, dann habe ich messe ich 16 mal so viel Resveratrol im Blut.
Über die Zeit, ja. Also man hat zwei Möglichkeiten. Man kann sagen, zu einem bestimmten Zeitpunkt X vergleiche ich die Konzentration im Blut. Das ist eine Möglichkeit. Oder aber man spricht von der AOC. Das ist englische Abkürzung für Area Under the Curve. Das ist die Gesamtmenge, die dem Körper zur Verfügung gestanden hat über einen Zeitraum X. Also du kannst es über den Zeitraum beurteilen oder aber über einen Zeitpunkt.
Okay,
Das ist
weil
halt immer
nicht alles
abhängig davon.
gleich, also nicht alles zu einem Zeitpunkt aufgenommen wird, sondern
Über die Zeit
ja,
hinweg.
innerhalb von 10 Minuten oder je nachdem, was das eben für ein Wirkstoff ist.
Genau,
Okay.
deswegen, wenn Leute das vergleichen, würde ich immer empfehlen, beides sich anzugucken. Die Area Under the Curve und Cmax nennt sich das, die Konzentration Max. Genau, das sind so die zwei Parameter, wo man sehr gut vergleichen kann, welchen Effekt so etwas hat.
Und warum nehme ich nicht einfach 16 mal so viel Resveratrol zu mir?
Das stellen uns viele die Frage. Das ist immer ganz schwierig. Es kommt darauf an, welchen Wirkstoff man hat. Zum einen, wenn du 16 mal so viel nimmst, heißt es nicht, dass du gleich eine 16-fache Bioverfügbarkeit dadurch generierst. Liegt daran, dass wenn der Körper aktiv ist, darin den Wirkstoff herauszufiltern, er auch alles andere rausfiltert. Das bedeutet, du hast immer noch die gleiche Menge aufgenommen, egal ob du das 10- oder 20-fache einnimmst, weil alles andere filtert dir der Körper raus. Er macht das nicht prozentual im Sinne von, heute filter ich einfach mal 10% raus, mal gucken, was passiert, sondern er sagt sich, das ist die maximal kritische Menge, alles andere raus mit euch, ne? Das ist das eine. Das andere ist dann genau andersrum. Das wird dann auch nicht so toll. Und zwar kannst du ja auch überdosieren. Das ist dann die Überforderung des Körpers. Die Leber sagt sich, ich habe gefiltert, ich bin fertig, meine Enzymauslastung ist gesättigt, jetzt ist mir das auch egal, ich kann nichts mehr machen. Dann nimmst du halt alles ungehindert auf. Und das mag erstmal ganz toll klingen, aber dann kann die Leber seiner eigentlichen Wirkung, und zwar die Schadstoffe rauszufiltern, nicht mehr nachgehen. Bedeutet, der ist komplett mit dem guten Stoff, was du haben willst, überlastet, dass er dann die toxischen Stoffe halt alle durchlässt, weil er sagt, meine Enzymsättigung ist erreicht. Ich komme hier mit dem Filter und mit meiner Funktion nicht weiter. Also beides ist nicht so schön.
Bei welchen Wirkstoffen sind diese Effekte denn besonders wichtig oder hilfreich aus deiner Wahrnehmung?
Ich würde sagen, alles, was fettlösliche Wirkstoffe darstellt, denn wir bestehen aus Wasser. Wenn wir was Fettiges zugeben, haben wir per se immer Schwierigkeiten, es aufzunehmen, wenn wir nicht eine kritische Masse an Fett mit zu uns nehmen. Bedeutet, besonders interessant wären die Stoffe für Omega-3 oder generell Omega-Fette, aber auch die fettlöslichen Vitamine wie E, D, K und A. Das sind so die interessanten Vertreter. Aber auch alle Naturstoffe, die eine sehr schlechte Löslichkeit haben. Das wären Resveratrol, Fesitin, aber auch Rutin, Hesperidin. Diese ganz, ganz guten, heutzutage sehr verbreiteten Antioxidantien, die pflanzlicher Natur sind. Genau diese sind eigentlich kaum bioverfügbar. Wie gesagt, das ist der Vertreter an Beispiel, wo ich sage, es ist schlechter löslich oder maximal genauso gut löslich wie ein Stück Block Marmor, Stein.
Und ich habe gehört, dass man das auch bei Melatonin einsetzen kann. Das hast du jetzt nicht mitgenannt. Wie unterscheidet es sich dort? Ist es überhaupt richtig oder?
Ja, bei Melatonin haben wir tatsächlich die Vorteile von den bereits erklärten Effekten. Bei Melatonin möchtest du ja eine sehr schnelle Wirkung haben. Also am liebsten möchtest du vor dem Zu-Bett-Gehen deine Melatonin-Dosis nehmen und möchtest eigentlich instant eine Wirkung spüren. Und wenn du eine Tablette schluckst, einfach nur als Beispiel durch den Kopf gesponnen. Du schluckst die Tablette. Was passiert? Die Tablette selber setzt erstmal im Magen frei mit dem Wasser, was du zu dir nimmst. was du nicht gerne tust, weil du dann ja nachts auf Toilette musst. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Aber die Tablette muss mit 250 Milliliter Wasser geschluckt werden. Machen wir mal. Also stellen wir uns das vor. Die Tablette in Wasser braucht ungefähr 20 Minuten, bis sie sich überhaupt löst. Mindestens im Magen. Dann hat sie sich gelöst und wandert dann sozusagen durch den Magen in den Darmtrakt. Der Magen ist sehr, sehr sauer und verdaut, wenn möglich, alles, was da ist. Bedeutet, auch hier verlieren wir einen Teil des Wirkstoffes. Das andere ist, wenn es dann durch den Magen in den Darmtrakt kommt, ist Melatonin fettlöslich. Und wenn ihr mal zu Hause, die alle zuhören, Melatonin als Tabletten zu Hause habt, schaut mal rauf. Da steht nämlich am besten zu einer fettigen Mahlzeit einnehmen, also nicht auf leerem Magen. Na warum? Weil Melatonin auch fettlöslich ist. Das bedeutet, nur wenn es mit einer gewissen Menge Fett aufgenommen wird, können wir das Ganze verdauen und aufnehmen. Das sind die Gallensalze, die ausgeschüttet werden. Und die Gallensalze brauchst du, damit du Fett aufnehmen kannst. Die schütten sich aber nicht so aus, wenn du nur wenige Milligramm an Fett aufnimmst, sondern schon eine beträchtliche Nahrungsmenge. Und daher wird das generell auch schlecht aufgenommen. Und summa summarum wirkt das sehr langsam. Erst nach,
wenn das man heißt, die Verpackungsbeilage wenn ich jetzt, nach einer Stunde. Genau, wenn ich jetzt merke, ich möchte schlafen gehen, dann muss ich eigentlich, okay, eine Stunde sagst du, ich habe jetzt eine halbe Stunde vorher oder eine Stunde vorher das Melatonin nehmen. Das heißt, ich muss im Grunde schon vorher wissen, dass ich gleich Einschlafprobleme bekomme.
Genau, das tust du ja meistens nicht. Und es ist halt per se nicht so ganz praktisch, ne, wenn ich dir das erzähle. Und wir hatten uns dann überlegt gehabt, wie könnten wir das eigentlich so richtig, richtig gut für den Endverbraucher machen. Und da haben wir das Melatonin nanonisiert, und zwar in Form eines Mundsprays. Und das wird interessant, denn wir umgehen die Magen-Darm-Passage. Es wird nicht mehr über Magen und Darm eingespielt, sondern über die Mundschleimhaut. Zum einen nehmen wir die Zeit von 30 Minuten Lösezeit im Magen weg, weil es schon vorgelöst und vorbehandelt und in flüssiger Form aufgenommen wird. Und zum anderen sorgen wir dafür, dass es völlig egal ist, was man gegessen hat, weil man es über die Mundschleimhaut und über die Verweildauer der nanonisierten Partikel spricht.
Also das heißt, durch die Nanoisierung ist es nicht, also habe ich dieses zusätzlich zu dem Effekt, dass es schneller durch den Magen und dann an der Dünndarmschleimhaut kleben würde, habe ich in diesem Fall jetzt noch den Effekt, dass es gar nicht dazu kommt, weil ich es schon über die Mundschleimhaut aufgenommen habe?
Genau, die Klebrigkeit ist trotzdem essentiell, weil der Mund, wenn ihr mal fühlt, ist komplett glatt und wässrig. Und da stellt sich die Frage, wie schafft man das, dass da die Kontaktzeit da ist, damit der Wirkstoff penetriert. Auch hier greift dann die Nanotechnologie rein. Das ist so klein, dass es adhesiv wirkt. Und dann hat man halt, obwohl es für den Verbraucher sich nicht klebrig anfühlt, dafür ist es zu klein, hat es trotzdem eine sehr hohe Haftung. Mhm. Und dann kann es sehr schön über die Zeit halt durch die Mundschleimhaut aufgenommen werden. Und das Smarte ist daran, Olaf, nicht unbedingt, dass wir Magen-Darm umgehen, sondern auch, dass wir die Leber umgehen. Mhm. Also die Leber filtert nichts mehr raus, sondern es geht direkt in die Blutbahn. Wir umgehen also nicht nur die Schleife Magen-Darm, sondern Magen-Darm-Leber. Und von daher ist Melatonin tatsächlich, wie du es genannt hast, ein Musterbeispiel dafür, wie die Technologie helfen kann, dass man halt schneller zu Bett kommen kann.
Ja.
Wichtig war für uns dabei auch, dass die Formulierung alkoholfrei ist. Darauf müssen die Leute unbedingt beim Kauf achten, denn Alkohol sorgt dafür, dass Melatonin weniger wirksam ist. Also es ist ein Counterpart im Körper. Und entsprechend dessen, wenn die Leute Interesse haben, mal schauen, kein Alkohol sollte drin sein. Und das andere ist, es sollte tatsächlich ein nanonisiertes Produkt sein. Mhm. Wenn es nicht nanonisiert ist, dann funktioniert das nicht, weil du dann die Adhäsion nicht hast. Du
würdest es also wieder schlucken. Das klebt dann wieder nicht, ja. Okay. Und Alkohol, ich meine, wenn ich abends schlafen möchte, dann will ich jetzt auch eigentlich keinen Alkohol zu mir nehmen, sondern dann möchte ich ja eigentlich möglichst den Wirkstoff, in dem Fall Melatonin. Mhm. Ja.
Genau. Und von daher haben wir, glaube ich, das jetzt geschafft, dass wir eine schöne Formulierung haben. Es ist ein Mundspray, zuckerfrei. Also man kann es auch nach dem Schlafengehen zu sich nehmen. Alkoholfrei. Wir haben das auch vegan formuliert mit einer beträchtlichen Menge an Melatonin. Ein Milligramm pro Sprühstoß. Das ist sozusagen die Dosis, die wir halt haben. Und ja, wir sind da sehr zufrieden, denn die ersten Blutwerte zeigen von den Studien her, dass das Melatonin bereits nach 5 Minuten im Blut nachweislich vorhanden ist. Mhm. Das ist bei der anderen Formulierung nicht der Fall, weil sich die Tablette ja noch im Magen auflösen muss. Also ja, da ist es noch ganz weit weg vom Blut.
Eine Stunde vorher, ne? Das ist diese Stunde, die du vorhin angesprochen hast.
Genau.
Okay.
Und unseres sieht man schon im Blut nach 5 Minuten und das Maximum sieht man nach 15 bis 20 Minuten.
Sehr spannend. Ich habe im Vorgespräch hast du auch erzählt, dass du, bevor du PioScience gegründet hast, unter anderem in Kalifornien geforscht hast, aber ja, da zu einem ganz anderen Thema, zu Derma,
ja,
also zu Haut.
Genau,
Hängt das auch damit zusammen? Kann man diese Technologie auch in diesem Case anwenden? Gibt es noch andere Anwendungsfälle? Und wenn ja, welche?
Man kann sie tatsächlich immer dann anwenden, wenn man eine Grenzfläche überschreiten will. Das hört sich sehr weit weg an und sehr technisch. Aber eine Mundschleimhaut ist die Grenzfläche von Körper und der äußeren Welt, so wie auch die Haut sie darstellt. Das bedeutet, die Technologie macht jetzt keinen Unterschied, ob es deine Mundschleimhaut ist, deine Darmschleimhaut oder aber die normale Haut. Entsprechend dessen hatte ich in Kalifornien, das war an der UCSF, San Francisco, Dermatologische Klinik, geforscht, ob man Wirkstoffe besser durch die Haut bekommt.
Und für welche, also da, genau, da nimmt man ja, ist es ja wahrscheinlich dann nicht Resveratrol oder Melatonin. Und was sind die Wirkstoffe, die man dort einsetzen würde und was sind die Anwendungsfälle, für die das besonders interessant wäre?
Ja, das eine Thema, womit ich mich sehr lange befasst habe, ist Psoriasis, also die Schuppenflechte.
Mhm.
Und da wird es wieder interessant. Es gibt natürlich viele kortisonhaltige Salben. Sie funktionieren, aber jeder kennt auch die Nebenwirkungen von Kortison, weshalb sie halt auch verschreibungspflichtig sind.
Was sind die Nebenwirkungen von Kortison-Hautsalben?
Kortison wird zwar nur auf der Haut aufgetragen, die Nebenwirkungen sind aber vergleichbar so, wie wenn man Kortison einnimmt. Das wären alle möglichen Parameter, die man hat, wenn man
also
Kortison zu sich nimmt.
Zum Beispiel merkt, ich weiß, dass wenn ich Kortison einnehme, dann macht es sich spürbar zum Beispiel im Darmmikrobiom, hat es eine Auswirkung. Das passiert auch, wenn ich das über die Haut aufnehme?
Exakt, denn der Körper nimmt auch über die Haut auf und die Haut ist durchblutet, das kennt ja jeder. Ne? Wenn man sich schneidet, bluten wir, das ist die Haut oder die Subhaut. Und von daher wird das dann nicht durch die Mundschleimhaut und die Blutplättchen aufgenommen, sondern dann durch die Haut. Und man unterschätzt das sehr. Man denkt, wenn es auf die Haut aufgetragen wird, dann ist es immer lokal, aber so ist es nicht. Als bestes Beispiel sind die ganzen Pflaster, Nikotinpflaster zum Beispiel. Da hat man nicht den Effekt, dass man Nikotin auf der Haut haben will, sondern man will ja den Effekt haben, den systemischen Effekt, so wie wenn man Nikotin rauchen würde.
Mhm.
Hat man auch mit dem Pflaster. Also durch die Haut gehen Wirkstoffe, wenn sie gut formuliert sind, genauso gut, wie wenn man sie mit einer Tablette einnehmen würde.
Und also das, und dann bedeutet das also, ich genau, für Psoriasis. Habe ich es richtig ausgesprochen? In welchen Wirkstoff würdest du hier auch dann nutzen? Auch Cortison oder?
Wir hatten probiert gehabt, anstelle des Cortisons einen Stoff zu benutzen, was ein natürlicher Entzündungshemmer ist.
Mhm.
Und die Ergebnisse sind wirklich erstaunlich. Das ist das Kurkumin. Man denkt halt immer, Kurkumin, das ist ja super komisch. Warum soll es wirken? Das ist ja was in Curry vorhanden ist.
Ja.
Aber es wirkt allerdings nicht, wenn man das Kurkumin so aufträgt, wie man sie zurzeit verkauft bekommt. Die Effekte waren zu sehen, wenn man Kurkumin in sehr stark bioverfügbarer Form aufgetragen hat. Also nanonisiert, mit der richtigen Menge an Fett verarbeitet und dann auch okklusiv. Das ist ein spezieller Effekt auf der Haut. Okklusiv bedeutet, dass man letzten Endes die Schicht erweichen lässt, indem man die Haut eigentlich beim Schwitzen hindert.
Mhm.
Genau, und die Formulierung, mit dem wir das hergestellt haben, hatte alle drei Funktionen, sodass man halt wirklich Effekte auf der Haut sehen konnte und auch eine Bioverfügbarkeit von über dem 18-fachen hatte, wie eine normale Formulierung, und erst dann fängt es auch an zu wirken. Und das ist auch so ein Beispiel, Olaf, zu deiner Frage, wieso nimmt man nicht mehr? Naja, dann würde man ja auch sagen, dann trag doch einfach 6-mal so viel auf. Ne? Und jeder kann sich vorstellen, dass es nicht 6-mal so viel wirkt.
Ja.
Ist einfach von der Oberfläche abhängig. Irgendwann ist es gesättigt, so wie die Leber es auch ist.
Mhm.
Und ich glaube, vielleicht kann sich der ein oder andere Hörer sich das dann tatsächlich dadurch besser vorstellen.
Super spannend. Vielleicht nochmal zum Abschluss. Was sind die Themen, an denen du aktuell arbeitest, falls du das verraten möchtest? Und falls nicht, was ist dein der Wirkstoff, wo du denkst, das hat hier ist der Impact und die Wirkung von dieser Technologie am größten und das ist der größte Mehrwert, den, von dem die meisten Menschen profitieren könnten?
Also ich bin ja ich bin wirklich vom Herz aus Pharmazeut. Also ich möchte, dass die Leute wirklich gesund bleiben. Und wenn sie mal nicht gesund sind, dass wir sie mit unseren Mitteln wieder gesund bekommen. Ich finde es immer sehr schön. Ich habe mal einen Spruch gelesen, das hatte mich tatsächlich vor meinem Pharmaziestudium so bewegt, dass ich das dann doch gemacht habe. Ja, die Gesunden haben ganz viele Wünsche, der Kranke hat nur einen. Ne? Und das hatte mich dann doch sehr berührt und da konnte ich das so richtig nachempfinden. Und ja, womit ich mich deswegen thematisch zurzeit beschäftige, was ich auch mit dir gerne teilen kann, ist alles rund um das Thema Kind. Wir haben Formulierungen entwickelt für ADHS-Kinder. Das sind trotzdem noch Nahrungsergänzungsmittel. Wir haben aber gesehen, dass durch die Medikamente, die die ADHS-Kinder einnehmen, sie eine allesamt, also es gab keinen einzigen, der normale Blutspiegel hatte, sondern allesamt zu wenig Omega-3 und Vitamin D3 haben. Also da haben wir eine schöne Formulierung entwickelt, weil für Kinder gibt es nochmal andere Anforderungen. Und das andere, was wir für Kinder machen, ist auch, ich weiß, jeder Pieks tut weh und keiner geht gerne sich pieksen lassen, Kinder sowieso nicht. Und es gibt tatsächlich ein Schmerzmittel, das ist das Lidocain, was auf die Haut aufgetragen wird für Kinder. Das wirkt aber nicht schnell genug. Also die Ärzte sagen, sie müssen dann 30 Minuten das Kind beschäftigt halten, damit halt dieses Lidocain wirkt. Und wir haben eine Formulierung entwickelt, die es schafft, innerhalb von 5 Minuten zu wirken, sodass Eltern, Kind und auch das Personal entlastet werden. Also da geht es wirklich um die Entlastung, weil es schneller wird. Das sind so, ich sag mal, 2 Herzensthemen, mit denen ich mich gerade sehr stark befasse. Und dann sind das natürlich noch andere Themen für die Zukunft. Derma lässt mich nicht los, damit bin ich halt groß geworden. Also auch dermatologisch sind wir hier sehr stark unterwegs, aber Richtung verstärkt mehr halt wirklich Hauterscheinungen. Das bedeutet nicht unbedingt die kleinen Fältchen, sondern eher Richtung Couperose, Rosacea, Besenreißer, Aknenarben, alles was das Gemüt der Person auch wirklich runterziehen kann, ne? Weil das ist das Erste, was man an der Person sieht.
Und klasse.
Und sonst beschäftigen wir uns natürlich auch mit pharmazeutischen Themen. Das sind dann Wirkstoffe, über die kann ich leider dann nicht so frei erzählen. Ja, aber wenn es Pharmaprojekte sind, nehmen wir sie auch natürlich sehr gerne an.
Schöne Vision und Mission, auf der du da unterwegs bist.
Ja.
Wenn ich jetzt als Endkunde Interesse habe, das auszuprobieren, natürlich ne, im medizinischen Bereich, immer unter medizinischer Aufsicht, aber bei den Nahrungsergänzungsmitteln zum Beispiel. Wie finde ich denn dann Produkte von dir?
Also, wir sind rein B2B unterwegs zurzeit. B2B bedeutet Business to Business, weil wir wollen, dass wir so schnell wie möglich viele Leute erreichen. Und das tun wir nicht, wenn wir anfangen, selber eine Brand aufzubauen, sondern meine Vision ist ja, allen das zu ermöglichen. Und daher spreche ich aktiv, andersrum wäre es natürlich auch schön, nach dem Podcast vielleicht, spreche ich größere Brands an und frage, ob sie nicht unsere Formulierung mit in ihr Portfolio aufnehmen könnten, wollen würden oder erweitern würden, damit halt wirklich schnell viele diese Formulierung zugutekommen. Das ist so passend zu unserer Vision, die wir jetzt haben als Team.
Danke. Also das heißt, du bist nicht mit eigenen Produkten auf dem Markt, sondern du unterstützt Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln dabei, diese Technologie in ihre Produkte zu integrieren.
Genau, das ist korrekt, Ola. Und ja, mal gucken, wohin es mich treibt. Ne?
Klasse. Dann ganz herzlichen Dank. Ich glaube, wir hätten noch Themen für weitere Podcasts. Vielleicht müssen wir da nochmal bei dem einen oder anderen Thema nochmal in die Details gehen.
Ja.
Aber ich danke dir erstmal für die Zeit, die du dir heute genommen hast und für die Einblicke, die du uns gewährt hast und dass du uns ja auch so ein bisschen einen Einblick in dein Labor gegeben hast.
Sehr gern.
Ja. Und ja, danke dir und wünsche euch allen noch viel Spaß. Und wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie einfach unter dem Podcast in die Kommentare oder auf YouTube in die Kommentare und wir beantworten sie gerne. Und wie kann man dich denn erreichen, wenn man eine Frage speziell an dich hat?
Ja, also ich glaube, über den Podcast am besten, dann würden wir halt unsere E-Mail-Adresse sowie auch den LinkedIn-Profil mit verlinken und dann kann mich jeder über diese beiden Kanäle bestmöglichst erreichen.
Dankeschön und damit einen schönen restlichen Tag, wann auch immer ihr diese Serie und diese Folge schaut. Bis bald.
Bis bald. Tschüss.